Zukunftsfrauen, ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunftsfrauen, dem Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Caroline Unger und diese Folge ist heute eine ganz besondere, denn wir nehmen genau an dem Tag auf, an dem sich der 21. Deutsche Bundestag neu konstituiert. Ein offizieller Neustart für viele Abgeordnete, ein symbolträchtiger Tag voller Erwartungen, Aufbruch und wahrscheinlich auch ein bisschen Nervosität. Und genau aus diesem Anlass freue ich mich jetzt sehr auf ein Gespräch mit zwei Frauen, die beide auf ganz unterschiedliche Weise Politik gestalten. Zum einen Nadine Schön, die über viele Jahre hinweg, seit 2009, die CDU-Bundestagsfraktion mitgeprägt hat, mit klarem Kurs, politischem Gespür und ganz besonders viel Engagement in der Digitalpolitik. Sie hat sich bewusst entschieden, in dieser neuen Wahlperiode nicht erneut zu kandidieren und bringt heute ihre Perspektive als erfahrene Politikerin mit. Gewählt wurde sie in den Bundestag für den Wahlkreis St. Wendel im Saarland. Frau Schön, schön, dass Sie heute da sind.
Hallo.
Und zum anderen Anna Eikens. Sie wurde bei der Bundestagswahl erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt und wird heute ganz offiziell Mitglied. Mit 26 Jahren ist sie die jüngste Abgeordnete der CDU-CSU-Fraktion und bringt damit nicht nur frische Ideen, sondern auch den Blick einer neuen Generation in den Bundestag. Sie ist für Börde-Salzland-Kreis in den Bundestag gewählt worden und kommt gebürtig aus Magdeburg. Herzlich willkommen, Frau Eikens.
Vielen Dank.
Bevor wir jetzt thematisch einsteigen, würde ich ganz gerne noch mal mit zwei kleinen Fragen starten. Frau Schön, wie fühlt sich denn dieser Tag heute für Sie an? Ist es auch ein bisschen komisch?
Ja, das wäre komisch, wenn es nicht komisch wäre. Auf jeden Fall, heute konstituiert sich der neue Bundestag und damit ist es auch tatsächlich gestern mein letzter Tag gewesen als Parlamentarierin. Und nach der langen Zeit fühlt es sich komisch an, aber ich fühle total mit den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nachher im Plenarsaal sitzen, denn diesem ersten Tag wohnt einfach immer so ein ganz besonderer Zauber inne und da beginnt eine neue Legislatur, was Großes. Deshalb ja, freue ich mich irgendwie auch mit den vielen, die ich ja doch kenne und mit denen ich lange zusammengearbeitet habe oder jetzt neu kennengelernt habe.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Frau Eikens, wie ist es bei Ihnen jetzt der allererste Tag? Fühlt sich das erst seit heute so richtig real an oder wie geht es Ihnen seit der Bundestagswahl?
Also seit der Wahl hat man so viel um die Ohren und so viel zu tun. Ich glaube, sobald ich heute den Saal beschreite, dann realisiert man das so richtig und dann steigt wahrscheinlich auch die Aufregung und die Nervosität. Jetzt gerade hat man so, den ganzen Kopf ist voll, man hat so viel zu tun. Da ist das alles doch so ein bisschen weit weg, finde ich.
Und wie haben Sie damals die Wahlnacht erlebt? Damals, so lange ist das ja noch nicht her. Können wir das beschreiben?
Ja, also wir, also meine Familie, meine Freunde, meine ganzen Wahlkampfhelfer, das ganze Team der CDU haben bei mir im Wahlkreis quasi eingeladen und naja, gefeiert. Die Ergebnisse bei uns in Sachsen-Anhalt waren ja etwas gewöhnungsbedürftig. Das heißt, die Stimmung an sich war jetzt an dem Abend nicht so gut, auch weil man halt lange nicht wusste, reicht's oder reicht's nicht. Im Endeffekt bin ich ja über die Liste eingezogen und es ist viel Anspannung von einem gefallen, aber man hat auch gemerkt, wie viel Arbeit eigentlich wirklich also zu tun ist hier vor Ort oder vor Ort im Wahlkreis und ja, wie viel man machen muss.
Und wie stellen Sie sich dann jetzt vor, wie das weitergeht, quasi die Themen, die Sie vor Ort jetzt in den Deutschen Bundestag einbringen wollen? Wie funktioniert das?
Also ich habe natürlich einiges mitgenommen aus dem Wahlkampf. Ich komme ja aus einem sehr ländlich geprägten Wahlkreis und auch aus einer ländlich geprägten Region. Zahlreiche Probleme, ob das strukturelle sind oder auch ne, die Probleme, die allgemein hier viel debattiert werden in Deutschland. Und es ist einfach wichtig, meiner Meinung nach, dass man die Politik, die man jetzt hier in Berlin gestaltet und die ich mitgestalten möchte, auch ganz genau in den Wahlkreis transportiert, den Leuten erklärt, warum machen wir was und warum funktioniert es vielleicht auch nicht immer so, wie man es gerne hätte, um das Verständnis für Politik einfach zu schärfen und auch um wieder ein bisschen mehr für Politik zu begeistern.
Frau Schön, wie war das denn bei Ihnen? Können Sie sich noch an Ihren allerersten Tag im Deutschen Bundestag erinnern?
Ja, kann ich mich schon erinnern. Ich war genauso alt, 26, auch die jüngste unserer Fraktion. Und das ist schon ein besonderer Moment. Dieser Plenarsaal hat eine ganz besondere Atmosphäre, eine besondere Würde. Man ist, also er ist ja schon riesig, weil es mehrere hundert Abgeordnete sind und trotzdem wirkt ja irgendwie so ein bisschen familiär durch den Stoff, durch den Teppich. Also ich finde, man fühlt sich auch sehr wohl, aber man spürt so in jedem Moment, dass es eine wahnsinnige Ehre auch ist, unter diesem Adler im Herzen der Demokratie jetzt eine der Vertreterinnen und Vertreter der Menschen in unserem Land zu sein und dort für die nächsten Jahre Politik gestalten zu können.
Gibt es denn was, was Sie konkret Frau Eikens mitgeben können, wie Sie sich damals gefühlt haben, was Sie jetzt für einen Rat geben würden?
Ja, einfach genießen. Ich glaube, sie hat die richtige Einstellung dazu. Auf der einen Seite die Verantwortung, die man einfach hat und die man wahrnehmen muss. Aber das auch einfach als positive Verantwortung zu sehen. Von daher, ich glaube, du hast genau das richtige Mindset, das genieße es wollen.
Ich finde das so ein Privileg, weil ich das gar nicht wusste, dass du auch mal die jüngste Abgeordnete warst, weil ich mir denke, also man kann das immer gar nicht so richtig greifen, weil man denkt, ist das jetzt irgendwie ein Privileg oder ist das dann doch eher eine Würde? Also freut mich sehr, dass ich jetzt hier heute einen Podcast mit dir machen kann.
Ist auch eine spannende Frage, weil im ersten Jahr ist es echt anstrengend, weil alle Medien kommen und sagen, wir wollen mal was mit den Jüngsten machen. Und als gefühlt hätte ich jede Woche was mit den Jüngsten der Fraktion machen können. Gleichzeitig ist es natürlich auch toll, weil man da noch eine Wahrnehmung hat, die andere auch nicht haben. Es ist nur blöd, wenn man jahrelang dann immer als die Jüngste gilt. Da macht es Sinn, dass man sich schnell auch ein inhaltliches Profil erarbeitet.
Wir haben auch im Vorfeld Sie ja schon angeschrieben vor der Wahl, weil wir Sie gerne in diesem Podcast hatten und wussten aber eben noch nicht, wer die jüngste Person sein wird und waren dann, oder finden das jetzt besonders eben spannend, dass Sie beide mal die jüngste war. Frau Schien, jetzt haben Sie sich aber ja bewusst dazu entschieden, bei dieser Legislaturperiode nicht mehr einzuziehen. Also Sie konnten ja gar nicht gewählt werden. Wollen Sie uns da einmal Ihre Beweggründe nennen?
Man merkt ja schon, mit 26 bin ich reingekommen. Dieses Jahr werde ich 42, also ich war jetzt 4 Legislaturperioden dabei. Und ich habe immer gesagt, Politik ist kein Beruf, Politik muss etwas auf Zeit sein. Ich bin so reingekommen, ich werde da nicht in Rente gehen. Und dann war halt einfach die Frage, wann ist der Zeitpunkt, wo ich dann auch sage, okay, das war es dann jetzt auch, ich kandidiere nicht mehr, ich verlasse das Parlament. Und das war jetzt einfach die bewusste Entscheidung bei dieser Wahl. Mit Anfang 40, finde ich, ist man auch jung genug, um auch nochmal was anderes zu machen. Und es war so ein bisschen ehrlich sein zu mir selbst, die Entscheidung dann noch nicht mehr zu kandidieren.
Und gab es dabei denn dann einen Schlüsselmoment, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt habe ich aber auch wirklich die Schnauze voll?
Nee, ich habe gar nicht die Schnauze voll. Also mir macht das wirklich bis zum letzten Tag total viel Spaß. Und ich bin auch super happy, dass ich die Koalitionsverhandlungen jetzt noch mitmachen konnte. Vor allem die inhaltliche Arbeit finde ich total toll, aber auch die Arbeit im Wahlkreis. Also ich motiviere auch alle, die darüber nachdenken, ein politisches Amt anzustreben, das zu tun. Ich finde, wir brauchen Menschen, die sich für Politik einsetzen. Und ich werde mich auch noch weiter ehrenamtlich engagieren. Aber die Frage ist, man das ein Leben lang Berufspolitiker, kandidiert man alle 4 Jahre immer, immer wieder. Das hatte mir so ein Störgefühl ausgelöst. Ich dachte, boah, jetzt schon wieder Plakate von mir da aufhängen. Die Leute können dich doch irgendwann nicht mehr sehen. Also es war irgendwie so ein Störgefühl in mir, weil ich denke, Politik muss vom Wechsel leben. Und wenn da eine über Jahrzehnte das Mandat blockiert, das ist nicht richtig. Und dafür gab's, das war kein Schlüsselmoment, sondern das war eher so ein Reflexionsprozess. Beim letzten Mal hatte ich schon drüber nachgedacht, weil ich es halt immer wieder sehr bewusst entschieden habe. Und jetzt war es aber auch so, dass auch die CDU sah, die CDU-Bund, alles war, also alle standen irgendwie ganz gut da. Ich finde, wir haben uns überall super stabilisiert und das ist irgendwie ein gutes Gefühl, dann zu gehen, wenn die Partei gut positioniert ist und nicht, wenn man den Eindruck hat, okay, jetzt läuft sie weg, weil es gerade schief läuft. Von daher hat auch das mich bestärkt, den jetzigen Zeitpunkt zu wählen. Plus, das ist eine persönliche Sache, dass meine Kinder halt jetzt auch in dem Alter sind, wo sie noch sagen, ja, ist irgendwie schön, dass du nicht alle 2 Wochen die ganze Woche in Berlin bist. Und das war natürlich dann auch ein privates Argument zu sagen, ich mach's jetzt und zieh's nicht nochmal 4 oder 8 Jahre weiter nach hier.
Und jetzt sprachen Sie gerade von ehrenamtlichem Engagement. Ist das was Sie jetzt weiter fokussieren wollen oder wie geht's jetzt weiter bei Ihnen?
Ja, natürlich, parteipolitisch bin ich weiter ehrenamtlich tätig. Ich bin stellvertretende Landesvorsitzende bei uns und Gemeindeverbandsvorsitzende. Das mache ich sehr gern weiter. Und dann bin ich in den Bereichen, in denen ich jetzt auch gearbeitet habe, auch in verschiedenen Beiräten und Gremien. Und das mache ich erstmal weiter. Dann kann ich mich so auf die Themen fokussieren, die mir wirklich Spaß machen. Und währenddessen überlege ich dann, wo soll es beruflich hingehen. Aber die Phase, nur mal ehrenamtlich und die Themen zu machen, die mir sehr viel Spaß machen, ein bisschen Zeit für mich und die Familie zu haben. Die Zeit will ich mir jetzt auch wirklich gönnen in den nächsten Monaten und dann auch einen Reflexionsprozess, der nicht so übers Knie gebrochen wird, sondern es ist ja ein Einschnitt in meinem Leben und dafür will ich mir jetzt auch ein bisschen Zeit nehmen.
Frau Eikens, bei Ihnen geht es dann heute im Deutschen Bundestag los. Was war denn bei Ihnen vielleicht der Schlüsselmoment oder was hat Sie dazu bewegt zu kandidieren und was hat Sie generell dazu bewegt, sich politisch zu engagieren?
Also ich komme aus einem politischen Haushalt. Also mein Vater war in der Politik und meine Mutter war Journalistin. Das heißt, es ging bei uns am Küchentisch schon immer um Politik und um Nachrichten und um Wahlen. Und für mich war politisches Engagement total selbstverständlich. Also wir leben in einer Mitmachtdemokratie und ich kann auch den ganzen Tag meckern und mich beschweren, was alles nicht läuft, aber dann trage ich ja nicht zur Lösung bei. Und deswegen habe ich gesagt, naja, wenn du dich beschweren willst den ganzen Tag, dann musst du auch Lösungen anbieten und selbst politisch sein. Und wir leben in einer Zeit, wo es, glaube ich, unglaublich wichtig ist, dass es Menschen gibt, die gerne Verantwortung übernehmen für ihr eigenes Tun und Handeln, aber natürlich auch für die Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und mir ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Und dann habe ich meinen Hut in den Ring geworfen und habe das Vertrauen meiner Mitglieder gewonnen und bin da auch sehr froh und dankbar für. Grüße gehen aus in die Börde und den Salzlandkreis. Und freue mich jetzt auf die nächsten 4 Jahre hier.
Und wir haben gerade kurz darüber gesprochen, dass Sie ja auch die jüngste Abgeordnete in der CDU-CSU-Fraktion sind. Dass das auch eine Bürde sein kann, immer so angesprochen zu werden. Würden Sie denn sagen, es gibt die Themen der Jugend oder würden Sie sich auch als Stimme der Jugend verstehen?
Ich finde das eine witzige Frage, weil die wird man ja häufiger gestellt oder die bekomme ich häufiger gestellt. Und ich verstehe ja, woher das kommt, aber mein persönlicher Anspruch ist es ja, Politik für alle zu gestalten. Also mein Wahlkreis ist überdurchschnittlich alter Wahlkreis. Und ich hoffe sehr, dass alle Menschen im Deutschen Bundestag den Anspruch haben, für alle Menschen Politik zu machen und nicht nur für weiße Männer, die 50 sind, Politik machen wollen, sondern auch für Junge, für Alte und auch für Frauen. Und das ist zumindest mein Anspruch. Also ich würde nie sagen, ich bin jetzt die Stimme der Jugend oder ich mache jetzt nur Politik für junge Menschen, sondern ich möchte Politik für die Gesellschaft gestalten. Und das ist mir auch wirklich wichtig und hoffe, dass wirklich alle diesen Anspruch haben.
Vielleicht mal zu Ihrem Wahlkreis. Was würden Sie denn sagen, bringen Sie jetzt mit hier nach Berlin, was alle Abgeordneten einmal gehört haben müssen, was ist besonders schön an Ihrem Wahlkreis?
Alles. Also wir haben nicht nur eine ganz lebendige Vereinskultur, sondern auch ganz, ganz viele engagierte Menschen in den ganz unterschiedlichsten Bereichen. Also ich habe im Wahlkampf so viele spannende Charaktere kennengelernt, Projekte, Leute, die sich mit Hingabe um Sachen kümmern. Also ich war ganz fasziniert und jeden Tag ist man irgendwie ein bisschen schlauer nach Hause gefahren und ein bisschen beseelter. Und für diese Menschen sich einzusetzen, dass diese Menschen wieder gehört werden, auch verstanden werden und das Gefühl haben, sie werden verstanden. Weil ich glaube, da gibt es eine große Diskrepanz. Das ist mir ein wichtiges Anliegen und da werde ich mein Bestes geben.
Was mich noch interessiert, wie ist es mit der Auseinandersetzung vor Ort, insbesondere auch mit einer Partei wie der AfD, die in Sachsen-Anhalt ja auch sehr stark ist, nicht nur in Sachsen-Anhalt, in vielen anderen Bundesländern bei der letzten Wahl sehr stark geworden ist. Wie ist die Auseinandersetzung vor Ort bei Ihnen?
Naja, ich meine, es gibt Gremien, da hat die AfD die meisten Sitze, also gerade so auf kommunaler Ebene, da muss man sich halt damit auseinandersetzen und im Endeffekt liegt es an den demokratischen Parteien der Mitte zu sagen, okay, wir machen Politik für alle und versuchen da die Menschen alle abzuholen und wenn das nicht gelingt, dann werden wir in 4 Jahren andere Diskussionen führen.
Aber man trifft aufeinander, man kommt in Diskussionen auch vor Ort und führt da einen politischen Diskurs.
Also ich hab in meinem Wahlkampf mit sehr, sehr vielen Menschen ganz unterschiedlicher politischer Couleur gesprochen. Und ich habe keinen Antisemiten getroffen, ich habe keinen Extremisten getroffen, ich habe keinen Rassisten getroffen. Und ich habe mit Sicherheit mit vielen AfD-Wählern gesprochen. Ich habe aber mit ganz vielen Leuten gesprochen, die verzweifelt waren, die Politik nicht mehr verstanden haben, die sich nicht mehr gehört gefühlt haben und die einfach keinen Ausweg gesehen haben. Und für diese Menschen Politik zu machen und wieder Vertrauen in die Politik zu bringen, ist mir ein wichtiges Anliegen.
Frau Schirm, wie ist da Ihre Perspektive darauf? Sie haben ja jetzt auch in den letzten Legislaturperioden einiges mitbekommen, auch die Auseinandersetzung im Deutschen Bundestag.
Ja, die Probleme unseres Landes müssen in der Mitte gelöst werden. Das sehe ich ganz genauso. Und wir sind da ja auch mit vielen Themen in den Wahlkampf gegangen. Wir haben die Oppositionsphase gut genutzt, uns parteipolitisch neu aufzustellen, uns inhaltlich neu aufzustellen. Und jetzt wird es dann gehen, möglichst viel mit dem Koalitionspartner dann hoffentlich auch umzusetzen. Auch die SPD muss sehen, dass in der letzten Legislaturperiode auch unter Führung der SPD viele Probleme nicht gelöst worden sind. Ich glaube, wir haben da auch ein gemeinsames Verständnis bei vielen Themen und da braucht es Lösungen. Es ist eine wahnsinnig hohe Erwartungshaltung jetzt an die Bundesregierung von allen Seiten beim Thema Migration, beim Thema wirtschaftliche Entwicklung, beim gesellschaftlichen Zusammenhalt und vor allem eben auch durch diese massiv geänderte außenpolitische Situation auch eine wahnsinnige außenpolitische Erwartung an eine neue Bundesregierung, an einen neuen Bundeskanzler. Das ist eine große Verantwortung. Aber ich erlebe die Kolleginnen und Kollegen so, dass die alle sehr motiviert sind, die Themen auch anzugehen und zwar so anzugehen, dass man auch Lösungen sieht, dass man sieht, es verbessert sich was. Keiner hat den Zauberstab. Keiner wird den Schalter umlegen können, aber es muss sichtbare Verbesserungen geben in unserem Land. Und dann werden wir die AfD hoffentlich auch nochmal in den Bereich bekommen, wo sie hingehört. Und da ist der Balken deutlich kleiner als das, was wir zurzeit sehen.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Repräsentation zu sprechen kommen. Jetzt haben wir gerade schon über Jugendthemen oder Jugend gesprochen. Wie ist es mit dem Frauenanteil? Hätten Sie zu Beginn Ihrer Amtszeit gedacht, dass der Frauenanteil wieder im Deutschen Bundestag weiter zurückgehen könnte? Also beim jetzigen oder beim heute sich konstituierenden Bundestag sind von 630 Abgeordneten gerade mal ein Drittel Frauen.
Ja, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass wir eher dahin kommen, dass wir einen höheren Frauenanteil perspektivisch bekommen. Aber auch hier sieht man zum einen das starke AfD-Ergebnis, die ja gar nichts diesbezüglich machen, für die das auch gar kein Thema ist. Im Gegenteil. Und bei uns, bei der CDU und CSU, ist es einfach dadurch, dass doch viele Direktmandate gezogen haben, hat man auch nicht so viele Steuerungsmöglichkeiten. Über Listen kann man noch gut steuern. Bei den Direktmandaten kann man das schwer regulieren. Und deshalb haben wir traditionell immer einen geringeren Frauenanteil. Nicht, dass ich das jetzt gut finde, aber das ist die simple Erklärung dafür. Und da haben wir aber auch als Partei, denke ich, eine Verantwortung, vor allem auch an der Basis zu gucken, wie sind wir denn attraktiv für Frauen? Wie passen wir unsere Arbeitsstrukturen so an, dass Frauen motivierter sind? Wie besprechen wir auch Themen, Alltagsthemen der Menschen als Politiker und bieten also und zeigen auch, dass man halt durch Engagement in der Politik Sachen verbessern kann, dass habe ich immer den Eindruck, dass das Frauen besonders wichtig ist, dass wenn sie ihre Zeit investieren, dass dann eben auch Ergebnisse rauskommen, die auch tatsächlich Verbesserungen machen, voranbringen und kein Interesse daran haben, sehr lange in sehr ergebnislosen Sitzungen zu sitzen.
Das hat ja auch viel mit Nachwuchsförderung zu tun. Jetzt ist die junge Gruppe der CDU-CSU-Fraktion bei 18 Mitgliedern besetzt von 3 Frauen und 3 Johannissen. Frau Eikens, woran liegt das denn?
Also ich persönlich finde das jetzt nicht gravierend, wenn wir 3-mal Johannes bei uns in der jungen Gruppe haben. Das ist ja auch ein schöner Vorname. Im Endeffekt, das Kernproblem ist einfach, dass zu wenig Frauen dabei sind. Da müssen wir dran arbeiten. Und ich glaube, das lebt auch von Vorbildern. Also die meisten Menschen in der Politik, jetzt vielleicht mit Ausnahme von Merkel, die man dann sofort, also zumindest jetzt, kann ich nur für mich sprechen, aber die man denkt, das sind ja meistens Männer. Und ich glaube, wenn man da mehr Vorbilder schafft, dann ist das unglaublich wichtig, um auch einfach andere junge Menschen, junge Frauen zu motivieren und zu zeigen, hey, es ist cool, es macht Spaß und man will auch mitgestalten. Und dieses Klima zu schaffen, möchte ich meinen Beitrag zu leisten. Und ansonsten, wie gesagt, habe ich jetzt persönlich nicht das Problem damit, dass 3 Frauen und 3-mal Johannes, alle 3 sind nette Kerle und das ist schon okay.
Und politische Vorbilder, wer war da jemand bei Ihnen?
Bei mir daheim würde ich schon sagen, dass meine Familie mich da einfach sehr geprägt hat. Also ich habe mit meinem Vater viel zusammen oder arbeite immer mit meinem Vater viel zusammen und wir sind da immer in einem sehr, sehr engen Austausch und so wie er Politik gemacht hat, so wie er mit den Menschen daheim umgegangen ist, so wie er mit Politik gelebt hat, da habe ich eine ganze Menge mitgenommen und ich möchte, das wird man auch häufig gefragt, also ich möchte nicht, keine Angst, nicht in seine Fußstapfen treten, aber neue Fußstapfen daneben machen und mal gucken, wie das funktioniert.
Frau Schön, an der Stelle würde mich mal interessieren, gab es denn so einen sehr überraschenden oder einen sehr schönen Moment in Ihrer politischen Laufbahn bisher, der Ihnen sehr in Erinnerung geblieben ist?
Boah, es gab ganz viele tolle Momente. Ich würde da gar keinen besonders hervorheben. Manchmal sind es ganz kleine Sachen, also wo man im Wahlkreis jemandem irgendwie geholfen hat, einfach indem man vielleicht ja etwas wusste, was er nicht wusste, dass er irgendwie dass man eine Brücke bauen konnte, damit ein Problem lösen konnte und oder einem Verein, dem man helfen konnte, die ehrenamtliche Arbeit zu stärken. Und dadurch kam nochmal richtig Schwung in den Verein und die haben ganz viel Tolles bewirkt. Das sind Sachen, die ich immer toll finde, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ich bin ja so ein Fachpolitiker, denn ich arbeite total gern inhaltlich. Und wenn man dann etwas, wofür man sich lange eingesetzt hat, wenn das dann Realität wird, das ist echt schön. Also wir hatten ja vor ein paar Jahren dieses Neustart-Buch gemacht, was ja jetzt das Thema Staatsmodernisierung ist ja jetzt ein Krisenthema. Aber wir hatten damals noch so auf den letzten Drücker der Legislaturperiode auch noch ein paar Sachen initiiert, die jetzt auch ihre Früchte tragen. Und das ist dann einfach toll, wenn man sieht, okay, man hat schon eine Wirksamkeit als Abgeordnete, im Kleinen wie im Großen.
Genau, auf Neustart wollte ich noch zu sprechen kommen, weil ich mir auch gedacht habe, dass es eines Ihrer Herzensprojekte sein könnte. Damals wurden sehr konkrete Forderungen gestellt, die im Einzelnen auch sehr gut abrufbar sind und nachvollziehbar sind. Wie geht's mit diesem Projekt weiter? Was ist daraus geworden?
Naja, manche Sachen haben wir wirklich noch auf den Weg gebracht. Damals das Thema Registermodernisierung klingt jetzt sehr technisch, aber im Prinzip geht es darum, dass die Bürgerinnen und Bürger, auch die Unternehmen, nicht jedes Mal wieder die gleichen Daten dem Staat geben müssen und immer wieder die gleichen Sachen andenken. So, hey, Staat, du weißt doch, wo ich wohne, du weißt. So gibt es nicht die Möglichkeit, dass der Staat untereinander agiert, dass die Behörden untereinander agieren und man damit den Bürger entlastet, auch Verfahren beschleunigt. Aber dafür muss man die vielen separat liegenden Register miteinander vernetzen. Das war jahrelang ein ganz schwieriges politisches Thema und das konnten wir dann noch lösen zum Ende der vorletzten Legislaturperiode. Und das wird jetzt gerade umgesetzt, langsamer als ich es mir wünsche, aber es wird umgesetzt. Oder auch, dass wir sagen, wir müssen im Staat doch nicht immer denken, dass wir die Lösung erarbeiten müssen und dann machen wir eine Ausschreibung und darauf kann sich dann niemand bewerben, sondern lass uns doch die Vielfalt der guten Ideen, die es schon gibt, in Unternehmen, in Startups, in der Gesellschaft nutzen, um die besten Lösungen zu finden und nicht, was sich im stillen Kämmerlein irgendjemand im Ministerium ausgedacht hat. Und als Ausschluss dessen ist der GAFTEN Campus ins Leben gerufen worden, eine Einrichtung hier in Berlin, wo der Bund dabei ist, wo fast alle Länder dabei sind, wo die Kommunen sich andocken, private Akteure. Und da arbeitet man daran, neue Wege der Vergabe zu machen, neue Innovationsprozesse zu gestalten, damit wir einfach im Staat schneller, besser und flexibler werden. Und das sind die Sachen, die wir damals noch mit auf den Weg gebracht haben, unter anderem. Und jetzt ist das Thema Staatsmodernisierung ja groß. Wir hatten es in den Koalitionsverhandlungen breit besprochen. Und da setze ich wirklich darauf, dass auch durch das Pushen der CDU in dieser Legislaturperiode auch viel umgesetzt wird. Das sind unsere Vorschläge, aber die wurden ja in den letzten Jahren auch gut angereichert, nochmal durch weitere. Und ich würde sagen, mittlerweile liegt vieles sehr umsetzungstauglich vor. Jetzt muss es umgesetzt werden.
Sind das Themen, die Sie auch umtreiben oder wo würden Sie sagen, liegen Ihre Themenschwerpunkte?
Also ich glaube, Staatsmodernisierung ist ganz, ganz, ganz dringend notwendig, weil wir uns sonst nur selbst im Weg stehen. Also ganz viele von diesen Problemen, gerade so Vernetzung innerhalb von Behörden oder unterhalb verschiedenen Behörden, da fragt man sich als junger Mensch, warum gibt es das eigentlich noch nicht? Oder wie konnte, also ich ganz häufig, bei ganz vielen Problemen habe ich mich immer gefragt, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Weil wir damit ja sehr einfach selbst im Weg stehen und auch die Bevölkerung oder die Menschen dafür einfach kein Verständnis mehr haben. Also wie gesagt, warum muss ich meine Daten sie mal eingeben für 10 verschiedene Prozesse? Also es sind einfach so Kleinigkeiten und die kann man, oder ich persönlich finde, man kann es einfach nicht mehr erklären. Ansonsten, also alle Themen im ländlichen Raum, also die Strukturen im ländlichen Raum, Diskrepanz zwischen Stadt und Land, also dass man bei uns häufig das Gefühl hat, man macht irgendwie nur Politik für Städte und Infrastruktur bei uns wird vernachlässigt, was ich persönlich nicht zulassen kann und will, weil unser ländlicher Raum unglaublich lebenswert ist und auch lebenswert bleiben soll. Und dazu gehört halt ärztliche Versorgung, dazu gehören Bildungseinrichtungen, es gehört öffentlicher Nahverkehr, genauso wie das Auto bei uns nicht wegzudenken ist. Und da gibt es eine ganze Palette an Themen, die wichtig sind und die ich hiermit gestalten möchte.
sind sehr gespannt und freuen uns darauf. Vielleicht zum Abschluss dieses Podcasts noch einmal die Frage, wie Sie beide mit Gegenwind, mit Kritik umgehen. Gerade im politischen Raum gab es Momente, in denen Sie da an sich gezweifelt haben und wie sind Sie damit umgegangen?
Also Kritik gab es auf jeden Fall und das wird es auch immer wieder geben. Also zurzeit ist es einfach so, ich habe gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Also ich sitze nicht abends da und lese irgendwie Hasskommentare auf Instagram, die es gibt, weil ich das nicht schaffe und dann mache ich es auch einfach nicht. Und konstruktive Kritik ist unglaublich wichtig und die fordere ich auch ein und immer gerne sich melden und darüber sprechen, weil man wird nur besser, wenn man halt auch weiß, was man nicht so gut gemacht hat. Und da bin ich dankbar für mein Team und mein Umfeld, die das auch eigentlich ganz gut machen. Und alles andere, wie gesagt, Stand heute, irgendwie geht es rechts und links vorbei, weil ich irgendwie immer nach vorne gucke und dann geht es weiter zum nächsten Termin. Also.
Geht es bei Ihnen auch rechts und links vorbei? Oder?
Ja, also Kritik ist wichtig auf jeden Fall und ich habe auch immer versucht, alle Zuschriften, zumindest aus dem Saarland, also nicht nur aus meinem Wahlkreis, aus meinem Saarland auch immer zu beantworten und ganz oft war es so, dass eine harsche oder eine Mail kam, die ein bisschen harscher formuliert war, wenn es zu krass ist, also wüste Beschimpfungen, Beleidigungen, dann ist bei mir auch eine Grenze erreicht, wo ich sage, okay, da gibt es wohl kein Interesse an einem Dialog. Aber wenn man gemerkt hat, da ist jemand emotional und im Ton vielleicht auch vielleicht mal ein bisschen schärfer, dann habe ich immer geantwortet. Und ganz oft war es dann auch so, dass die Leute zurückgeschrieben haben und gesagt, okay, ich hätte nicht gedacht, dass sie antworten. Es tut mir leid, dass mein Ton irgendwie dann doch ein bisschen zu krass war. Und dann gab es danach eine super sachliche, inhaltliche Auseinandersetzung. Und da muss man, glaube ich, so seinen Weg finden, gut damit umzugehen. Was mich wirklich besorgt, ist die Diskussionskultur in den sozialen Medien. Und das sind ja auch ehrlicherweise nicht nur Menschen, die da diskutieren, sondern das sind ja, liegen ja ganze Strukturen dahinter. Das sind auch ganz oft gesteuerte Aktionen. Und ehrlicherweise spielt da die AfD halt ganz, ganz miese Rolle. Und das hat sich noch radikalisiert in den letzten Jahren. Ich weiß noch, als ich in der vorletzten Periode noch für Familien- und Frauenpolitik zuständig war, da konnte man die Uhr danach stellen, dass sobald ich eine Rede angefangen hatte im Bundestag, dass dann das Telefon im Büro klingelte, im Wahlkreisbüro klingelte, eine Mailflut kam, meine ganzen Social-Media-Kanäle voller Hasspostings waren. Und ganz oft dachte ich, okay, ihr könnt unmöglich alle, die es mir jetzt schreiben können, unmöglich alle die Rede gesehen haben. Also da war ein Mechanismus dahinter, auf den viele aufgesprungen sind. Und das ist jetzt ein paar Jahre her. Und die Strukturen haben sich da noch professionalisiert. Und das ist keine gute Entwicklung. Deshalb es ist, glaube ich, eine große, große Aufgabe. Das Thema Meinungsfreiheit im Internet ist ein ganz wichtiges, aber Meinungsfreiheit muss dennoch auch in geregelten Formen irgendwie auch noch ablaufen. Und Menschen, die dann auch Opfer von richtigen Verleumdungen, Straftaten etc. sind, brauchen schneller und besser Hilfe. Und deshalb ist es mir auch ein großes Anliegen, dass wir da mit den Plattformen, aber auch gesetzgeberisch, aber eben auch zivilgesellschaftlich versuchen, das Thema in den Griff zu bekommen. Und da kann jeder einen Beitrag dazu leisten. Denn die Erfahrung zeigt auch, wenn dann ein paar Vernünftige einfach mal dagegenhalten und das nicht einfach laufen lassen, dann ist eine Diskussion auch schnell beendet, wenn sie von Menschen geführt wird und nicht von Maschinen. Das ist eine Riesenaufgabe der nächsten Jahre für alle Ebenen, gerade im digitalen Raum nochmal zu einer besseren Diskussionskultur zu kommen. Sonst mache ich mir auch wirklich Gedanken über die Demokratie.
Wir hören, es gibt einiges zu tun. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Ich könnte noch sehr, sehr viel länger mit Ihnen beiden sprechen, glaube aber, dass Sie heute noch einiges vorhaben im Deutschen Bundestag. Abschließend eine Frage, die ich allen Gästen stellen möchte. Bitte beantworten Sie einmal den Satz oder führen den Satz weiter. Politik bedeutet für mich.
Politik bedeutet für mich gestalten.
Politik bedeutet für mich Verantwortung übernehmen.
Das sind zwei sehr gute Schlussworte, wie ich finde, Verantwortung und Gestalten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Ich wünsche auch Ihnen, Frau Schön, viel Erfolg für alles, was noch kommt. Und danke Ihnen für dieses Gespräch.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.